Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Jahr 2010, liebe Gemeinde, es wird als das Katastrophenjahr in die Geschichte eingehen. So stand es schon Mitte des Jahres in den Zeitungen. Und tatsächlich, die Erinnerungen an die zurückliegenden Monate dieses Jahres, sie sind tatsächlich geprägt von Naturkatastrophen gewaltigen Ausmaßes. Am 12. Januar das Erdbeben in Haiti. Haben Sie die Bilder noch vor Augen? 220.000 Todesopfer. Im Februar dann das Erdbeben in Chile. Überschwemmungen in China und Pakistan mit über 6.000 Todesopfern. Dann eine große Hitzewelle und Waldbrände in Russland, wo insgesamt 15.000 Menschen umkamen und so weiter. Vielleicht denken Sie jetzt, na, schöne Bescherung. Da kommt man nun bei Wind und Wetter und Schnee und Niesel hier zum Adventsgottesdienst und will sich so richtig gemütlich machen, so beschaulich, erbaulich. Und dann redet der Kerl da vorne von Katastrophen und Katastrophen. Das ist doch eine Zumutung. Richtig, es ist eine Zumutung, ich gebe das zu, doch das ist das, was Jesus selber uns zumutet. Ja, gerade jetzt mitten in der Adventszeit, denn er selber redet in dem für heute vorgegebenen Predigttext. Er redet von diesen Dingen, von Katastrophen, Krisen und Kriegen. Er redet von der Endzeit. Wie geht es uns mit solchen Nachrichten? Werden wir überhaupt davon noch erschüttert oder betrachten wir das ganz unbeteiligt? Wie jene beiden Kunstkritiker im Museum, die vor einem großen, gewaltigen, monumentalen Gemälde stehen, das den Namen trägt, die Katastrophe des Weltuntergangs. Tja, sagt der eine, gut getroffen. Stimmt, pflichtet der andere ihm bei. Dieses Gemälde ist wirklich eine Katastrophe. Ja, geht es uns auch so, dass wir ganz unbeteiligte Betrachter sind, Betrachter der Katastrophen dieser Welt? Und als ob uns die Wirklichkeit noch nicht genug Schrecken darbietet, produziert Hollywood ein Endzeitdrama nach dem anderen und schickt es in die Kinos und Häuser. Noch nie gab es so viele Endzeitfilme wie in den letzten Jahren. Armageddon, The Day After Tomorrow, dann eine gewaltige Sintflut unter dem Filmtitel 2012, Avatar, The Road, lauter Filmtitel, die eigentlich von der Endzeit handeln. Die Lust am Untergang, das Vergnügen am Ende der Welt. Man sitzt bequem, gemütlich im Sessel, Popcorns in der Hand und schaut dabei zu, wie die Welt untergeht. Doch die Katastrophen dieses Jahres, die waren ganz real und sind es noch. Und es ist furchtbar, wenn wir uns hinter diesen unglaublich hohen Zahlen, wenn wir uns hinter den Hunderttausenden von Opfern mal einmal ganz konkrete menschliche Schicksale vorstellen. Das sind doch nicht irgendwelche Massen, das sind einzelne Namen, Gesichter, Biografien. Und nun sagt uns Jesus heute in unserem Predigttext, ja, schaut dahin, schaut nicht weg. Seht zu, so heißt es hier, seht zu oder seht hin. Schaut auf die Zeichen der Zeit, auf die Zeichen der Endzeit. Warum? Warum so ein Thema? Will Jesus uns Angst machen? Was hat es denn mit der Endzeit überhaupt auf sich? Wann beginnt sie? Was bedeutet sie? Drei Gedanken dazu. Erstens, falsche Vermutungen. Der Weltuntergang, das Ende der Welt, die Endzeit, das hat die Menschen schon immer fasziniert. Und es hat die Gemeinde Jesu in den vergangenen 2000 Jahren oft beschäftigt. Heute scheint es ja die Filmindustrie noch viel mehr zu beschäftigen. Aber schon die Jünger waren daran interessiert, die Jünger Jesu. Sie sagen, wir haben es eben gehört von Anne Domeyer, sie sagen zu Jesus, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? So steht es hier. Wann wird es geschehen? Und was genau passiert dann? Wie wird das sein mit dem Ende der Welt? Und Jesus nimmt diese Fragen sehr ernst. Und es ist gut zu fragen. Warum ist es gut, nach dem Ende der Welt zu fragen? Was geht uns das an? Doch, es ist gut zu fragen. Warum? Weil die Verheißung Jesu gilt, dass er selber am Ende der Zeiten, am Ende der Welt wiederkommen wird. Und so ist die Frage nach dem Ende der Welt bei den Jüngern gleichbedeutend und in einem Atemzug gestellt mit der Frage nach dem Kommen Jesu. Und das ist keine Frage der Neugier, sondern eine Frage der Liebe, eine Frage der Erwartung. Wann kommst du? Wenn sich zwei ganz doll bis über beide Ohren Verliebte verabschieden, dann ist immer die Frage im Raum, wann kommst du wieder? Wann sehe ich dich wieder? Wenn einem das egal ist, wann der andere wiederkommt, dann stimmt da was nicht. Mal Hand aufs Herz. Interessierst du dich für das Wiederkommen unseres Herrn Jesus? Oder ist es dir eigentlich egal? Die Sehnsucht. Die Frage nach dem Kommen Jesu ist so ein Gradmesser, wie es eigentlich um unsere Liebe zu Jesus bestellt ist. Haben wir Sehnsucht nach ihm? Das Fragen nach dem Ende der Welt und nach dem Kommen Jesu ist also richtig und wichtig, wenn wir ihn lieben. Aber, und jetzt komme ich auf diese Überschrift zu sprechen, diesen ersten Punkt von dreien, falsche Vermutungen. Denn gefährlich wird es, wenn aus dem Fragen ein Spekulieren wird, wenn Vermutungen aufgestellt werden. Und ich habe den Eindruck, fast in jeder Generation hat man solche Vermutungen angestellt. Fast in jeder Generation dachte man, jetzt ist es soweit. Wir sind die letzte Generation vor dem Ende der Welt. Es ging schon in den ersten Jahrzehnten, ging das schon los, schon die Adressaten vom zweiten Petrusbrief, die waren da auch so ganz heiß drauf und die haben sich gewundert, wann kommt er denn nun? Wann kommt Jesus wieder? Muss doch jeden Augenblick soweit sein. Ein paar Jahre später, um das Jahr 250, trat ein gewisser Herr Montanus auf und der lehrte seine Anhänger, es war so eine Art christliche Sekte, dass das Weltende unmittelbar bevorsteht und das himmlische Jerusalem zwischen zwei Dörfern in Phrygien, der heutigen Türkei, dass da das himmlische Jerusalem vom Himmel wumms in den nächsten Tagen dorthin kommt. Und es sind ihm massenweise Leute gefolgt. Und dann saßen sie da, haben geguckt und gewartet. Kam nicht das himmlische Jerusalem. Sind sie wieder gegangen. Das hat sich immer wieder wiederholt. Papst Silvester II., der lebte genau um die Jahrtausendwende, vom Jahr 999 auf das Jahr 1000. Da hat er die Wiederkunft Jesu und das Ende der Welt verkündet. Um Mitternacht des 31. Dezember 999 sollte die Welt untergehen. Und in einigen Orten der christlichen Welt brach eine regelrechte Massenhysterie aus. Horden von Räubern plünderten das Land und der Pöbel forderte lautstark die Hinrichtung von Zauberern und anderen suspekten Gestalten. Viele ließen sich anstecken, auch der damalige Regent Otto III. War es übrigens, nicht Otto I., ich habe das nochmal nachgeschaut. Wir haben in der Bibelstunde da auch schon drüber nachgedacht. Otto III. Ließ sich da auch von anstecken und dann war der große Augenblick. Manche erinnern sich ja noch, wie das war bei der zweiten Jahrtausendwende von 99 auf 2000. Man war gespannt, wird da irgendwas Besonderes passieren? Das war ein ganz normaler Tag. Am 1. Januar des Jahres 1000 drehte sich die Welt noch munter weiter und das Volk beruhigte sich allmählich. Papst Silvester II. Zog sich so aus der Affäre, dass er sagte, seine Gebete hätten das Weltende aufgehalten. Und so geht das weiter. Man könnte Dutzende von Beispielen aufzählen, das würde uns ermüden. Aber auch Leute wie Martin Luther etwa oder ein wirklich schlauer Kopf, Sir Isaac Newton, Physiker und Mathematiker, ein von mir sehr geschätzter schwäbischer Bibellehrer, Johann Albrecht Bengel, viele andere, sie haben alle den Eindruck gehabt, bald ist es soweit. Das Ende ist nahe. Und wir kennen ja auch die Prophezeiungen der Zeugen Jehovas etwa. Die haben schon drei Anläufe für das Weltende hinter sich. 1874, 1914 und 1925 sollte es soweit sein. Nichts dergleichen. Also viele falsche Vermutungen würden sich noch anführen lassen bis hinein in unsere Zeit. Und ich möchte Ihnen von mir selber erzählen, als ich so etwa 12 Jahre alt war, da kursierten in christlichen Kreisen so auch viele Endzeitbücher und eins ist mir auch so unter die Finger gekommen von einem Wim Malgo und das habe ich verschlungen und da war wirklich mit messerscharfer Logik aufgezeigt, wenn Israel 40 Jahre nach der Staatsgründung, wenn diese 40 Jahre, ist eine biblische Zahl, vorbei sind, also 1988, da wird es soweit sein. Da ist der Weltuntergang da. Ich fand das faszinierend. Noch heute gibt es viele Menschen, die da einfach gierig solche Informationen aufsaugen. Und sei es der alte Kalender der Mayas, der für Dezember 2012 den Weltuntergang vorhersagt. Ist ja nicht mehr lange hin. Nehmen Sie sich in Acht. Nein, liebe Gemeinde, Jesus möchte uns nicht zu falschen Vermutungen und Spekulationen anstacheln. Er möchte keine Weltuntergangspropheten, die Ängste schüren und andere verdummen und im Handeln lähmen. Denn das war oft die Kehrseite. Die Leute, also ein Beispiel aus der Reformationszeit, da war ein Pfarrer auch, ein schwäbischer Pfarrer, 1533, der hat in seiner Neujahrspredigt für den Oktober desselben Jahres den Weltuntergang vorhergesagt. Und die ganzen Bauern sind nicht mehr auf ihre Felder gegangen, um die zu bestellen. Wozu denn auch? Und es war eine große Not dann in dieser Gegend dort. Also, das kann das Handeln lähmen. Luther war da übrigens ganz anders. Auch wenn er selber auch damit gerechnet hat, dass es nicht mehr lange dauert, hat er gesagt, wird ihm zumindest so zugeordnet, dieses Zitat, selbst wenn er es nicht wörtlich formuliert hat, aber der Sache nach kommt es auf ihn gut hin. Selbst wenn morgen die Welt untergehen würde, pflanzte ich heute noch ein Apfelbäumchen ein. So wird dieses Zitat überliefert. Nein, Jesus möchte nicht, dass uns Ängste vor der Endzeit im Handeln lähmen. Im Gegenteil, das ist ja genau seine Warnung. Er sagt, passt auf, es kommen Verführer, die euch in die Irre führen. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Falsche Propheten, falsche Messias, Sekten und Seelenfänger. Haltet euch an das klare biblische Wort. Also, das war falsche Vermutungen. Nun aber das Zweite, echte Zumutungen. Was Jesus dann sagt, das sind echte Zumutungen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er die Endzeit beschreibt. Und nun müssen wir mal ein wenig genauer in den Text hineinschauen. Zuvor wollen wir uns ganz kurz das Wesen biblischer Prophetie vor Augen stellen. Pastor Kemner hat es immer mit einem Bild sehr anschaulich gemacht. Das hat sich mir tief eingeprägt. Er sagt, das ist wie in den Bergen, in den Alpen, wenn man dort oben auf einem Berg steht. Und dann sieht man ja sehr in die Weite und sieht diese vielen Bergketten und Berggipfel, die sich Gipfel an Gipfel reihen. Und dann sieht das optisch so aus, als ob das alles so in einer Ebene ist. Aber in Wirklichkeit liegen die Täler dazwischen, hunderte von Kilometern manchmal, wenn man alles zusammenzählt. Aber das nimmt man nicht wahr. Und so ist das in der biblischen Prophetie. Ein biblischer Prophet und auch Jesus hier selber ist wie oben auf dem Berg. Und dann sieht er viele verschiedene Zeitebenen in eins zusammengefasst. Und dazwischen liegen Täler, hunderte von Jahren, tausende von Jahren womöglich. Und so auch hier. Denn da werden Dinge zusammengeschaut, die sehr, sehr bald passiert sind, die die Jünger noch miterlebt haben. Und dann auch Dinge, die ganz am Ende der Zeiten geschehen. Zunächst einmal spricht Jesus, und das war für die Jünger eine wirkliche Zumutung, er spricht vom Tempel, von der Zerstörung des Tempels, ein Schock für die Jünger. Denn der Jerusalemer Tempel, der galt damals als architektonisches Weltwunder in Größe, Pracht und Glanz unübertroffen. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der berichtet, dass wenn man bei Sonnenaufgang vom Ölberg gekommen ist und Jerusalem gesehen hat, dass man gar nicht hingucken konnte, weil man so vom Glanz geblendet war. Vom Glanz des Goldes auf dem Tempel. Und nun sagt Jesus, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das war wahrlich eine Zumutung. Und doch ist es wörtlich eingetreten. Gerade 40 Jahre nach diesen Worten, im Jahr 70 nach Christus, zerstörten die Römer das mächtige Bauwerk. Und zwar wirklich so, dass kein Stein auf dem anderen blieb, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil nämlich durch die Hitze des Feuers bei der Zerstörung das Gold geschmolzen ist und in die Ritzen und Fugen zwischen den Steinen hineingelaufen ist und die Römer nun jedes Gold haben wollten, da kloppten sie alle Steine auseinander. Wörtliche Erfüllung dieser Prophetie Jesu. Das haben die Jünger noch miterlebt, die meisten von ihnen. Aber die eigentliche Zumutung, die Jesus in dieser Ankündigung hineingelegt hat, in diese Ankündigung, die Zumutung bestand darin, dass der Tempel als Garantie für die Gegenwart Gottes verstanden war in der damaligen Zeit. Er verkörperte eigentlich die gesamte Religiosität des Judentums. Und da sagt Jesus also, das bricht alles zusammen. Das, worauf ihr eure Hoffnung setzt, auf eure eigene Religion, auf eure eigenen frommen Werke, das bricht in sich zusammen. Freunde, da steckt auch für uns eine tiefe, nachdenkenswerte Botschaft drin. Unsere selbsterbaute Religiosität, unser selbstgezimmertes Gottesbild, unsere eigenen Tempel, die wir uns bauen, ganz gleich, wie wir sie nennen, ob sie Familie oder Karriere, Beruf, Hobbys, Auto, bei euch Jugendlichen vielleicht Computer, Handy, Internet, was auch immer. Ganz gleich, wie unsere Tempel heißen. Im Angesicht der Katastrophen der Endzeit brechen sie zusammen. Wie ein Kartenhaus. Und das bedeutet, letztlich ist auf all diese Dinge, so schön die auch sind, ich will das ja nicht schlecht machen, sondern ich genieße das ja auch. Ich freue mich über meinen Beruf und noch mehr über meine Familie. Aber sie geben letztlich keinen Halt, wenn alles in sich zusammenfällt. Und das meint Jesus, wenn er sagt, dieser Tempel, auf den ihr so eure Hoffnung setzt, der kracht in sich zusammen, kein Stein auf dem anderen. Was hilft denn dann? Lesen wir ganz wörtlich, das ist ja interessant, wie es hier heißt, und Jesus ging aus dem Tempel fort. Das war eine prophetische Zeichenhandlung, raus. Und seine Jünger traten zu ihm. Das ist es. Die Nähe zu Jesus, die gibt uns Halt, auch in den Wirren der Endzeit. Darum geht es, an ihn müssen wir uns klammern. Und dann macht Jesus weiter mit seinen Zumutungen. Und wenn wir da genau hinschauen, dann erkennen wir, das scheint nun in der Tat geradewegs unsere Zeit zu sein. Gut, das haben die vor uns auch schon immer gedacht. Aber schauen wir doch mal genau hin, was da steht. Die Dinge, die da aufgezählt werden, na sicher, die hat es schon immer gegeben. Aber die Intensität nimmt geradezu unglaublich zu in diesen Tagen, in diesen Jahren. Die einzelnen Zeichen, ich will sie mal kurz noch mal in Erinnerung rufen. Verführungen, Irrlehren und falsche Messiasse. Das nennt Jesus merkwürdigerweise als erste und größte und schlimmste Bedrohung für seine Gemeinde. Gar nicht mal die Verfolgung, gar nicht mal die Kriege, sondern die Verführung. Das ist das Schlimmste, weil die nicht von außen kommt, sondern von innen, aus den Reihen der Gemeinde, aus den Reihen der Kirche. Drastische Irrlehren, solche drastische Irrlehren, wie wir sie zurzeit erleben, auch mitten in unserer eigenen Kirche, die hat es noch nie gegeben. Dass das Zentrum des christlichen Glaubens etwa, dass Jesus am Kreuz zur Sühne für unsere Sünden gestorben ist, dass das von Kirchenleuten in Frage gestellt wird, etwa von einem Superintendent im Rheinland in Radioandachten. Nein, Jesus ist doch nicht für uns gestorben. Das sind Kirchenleute und die verführen die Gemeinde Jesu. Solche Irrlehren hat es noch nicht gegeben. Natürlich, es gab immer schon Irrlehren. Aber dass der Kern der christlichen Botschaft, die Auferstehung Jesu, in Frage gestellt wird, und zwar nicht von irgendwelchen Atheisten, die da irgendwie von außen das betrachten. Das ist ja, da hat man ja nichts dagegen, das erwartet man ja nicht anders. Aber von Kirchenleuten aus den Reihen der Gemeinde, das ist das Schockierende. Dass kirchliche Einrichtungen Beratungsscheine ausstellen, mit denen man ein ungeborenes Kind töten darf, auch das ist doch wirklich eine Verführung. Wie immer das im Einzelfall dann zu sehen ist, natürlich gibt es Konfliktsituationen, das weiß ich auch. Aber ich würde das nie mit meinem Gewissen vereinbaren können, einen Schein zu unterschreiben, auf diesen Schein hin ein Menschenleben ausgelöscht wird. Passiert in der Kirche. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Natürlich hat es immer Kriege gegeben, und zwar schlimme und furchtbare, keine Frage. Aber was unsere Zeit, was die letzten 100 Jahre an Kriegen hervorgebracht haben, das übersteigt alles zuvor dagewesen um ein Vielfaches. Das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung zählt jedes Jahr ganz genau die militärischen Auseinandersetzungen, die Konflikte und Kriege. Und für das letzte Jahr wurden über 30 Kriege weltweit gezählt. Es gab zwar in den 90er Jahren schon über 50 Kriege pro Jahr, aber das Institut sagt, das ist kein Grund zur Entwarnung und das ist auch keineswegs ein Zeichen, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen zurückgehen, sondern die Kriege, die in unserer Zeit stattfinden, sie sind viel stärker internationalisiert. Wir erleben es ja selber. Unsere Soldaten sterben in Afghanistan. Kriege und Kriegsgeschrei. Jesus sagt es so, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Auch ein Zeichen der Zeit. Zurzeit gibt es etwa 800 Millionen Menschen, die hungern. Jede Minute sterben etwa 69 Menschen an Hunger oder an den Folgen des Hungers. Jede Minute. Dazu noch die Katastrophen, von denen wir am Anfang gehört haben. In einem Bericht der Münchner Rückversicherung ist von einem dramatischen Anstieg der Naturkatastrophen die Rede. Naturkatastrophen verursachen weltweit immer größere Schäden, heißt es dort. In den letzten 4 Jahrzehnten ist die Häufigkeit großer Naturkatastrophen auf das Dreifache gestiegen und die Schadenssumme sogar auf das 15-fache. Die zahllosen Überschwemmungs-, Unwetter-, Dürre- und Waldbrandkatastrophen treten häufiger auf als jemals zuvor. Das hat er nicht aus der Bibel, sondern das ist der Fachbereichsleiter Georisikoforschung, ein Herr Berz von der Münchner Rück. Natürlich zum einen durch das Wachstum der Erdbevölkerung und die immer dichtere Besiedlung auch von Risikogebieten bedingt, auch durch den Klimawandel. Aber es sind doch Zeichen der Zeit, die wir wahrnehmen müssen, und schließlich noch Christenverfolgungen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Noch nie in der Geschichte wurden weltweit so viele Christen verfolgt wie in unserer Zeit. Verfolgt, diskriminiert, gefoltert, getötet. Wenn man unter Verfolgung nicht nur Gefahr für Leib und Leben ansieht, sondern auch gesellschaftliche Benachteiligung und massive Diskriminierung, dann sind es rund 100 Millionen Christen, die derzeit verfolgt werden. Und die Liebe wird in vielen erkalten. Ist das nicht mit Händen zu greifen, wie das auch in unserem Volk, in unserer Gesellschaft wahrnehmbar ist, wie die Liebe erkaltet? Dass Kinder misshandelt werden oder dass man selber meint, Anfang und Ende des Lebens bestimmen zu können und zu wollen, und dass man dabei noch so weit geht, behindertes Leben einfach auszusortieren als nicht lebenswert. Das ist unsere Zeit. Doch genug der Zumutungen. Wir haben von falschen Vermutungen gehört, von echten Zumutungen. Es wäre fatal, hier zu enden. Es fehlt das Dritte, und das ist das Wichtigste und das Entscheidende in dem, was Jesus seiner Gemeinde sagt. Jesu Ermutigungen. Nach falschen Vermutungen, echten Zumutungen, nun Jesu Ermutigungen. Jesus sagt es eindeutig: Wenn ihr all die Zeichen seht, wenn ihr all das hört, dann, und so heißt es hier, seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen. Was da passiert, auch wenn es schlimm ist, es ist nicht irgendein blindes Schicksal, es ist nicht die Macht des Bösen, die etwa größer wäre als Gottes Macht, nein, Gott hat alles in seiner Hand. Und dann benutzt Jesus einen sehr drastischen Vergleich, aber der sicher sehr, sehr treffend ist. Die Bedrängnisse der Endzeit, so sagt er, das ist so etwas wie Wehen, wie Geburtswehen. Hier könnte meine Frau viel besser darüber berichten. Jede Mutter weiß davon. Solche Wehen bei einer Geburt sind offenbar wirklich fast nicht zum Aushalten. Unglaublich schmerzhaft. Als Mann steht man da daneben, versucht zu helfen, macht ein dummes Gesicht. Und es ist, aber man spürt das, man leidet mit. Schlimm. Die Wehen. Aber was hilft da durch? Da ist die feste Gewissheit, bald ist der Schmerz überwunden und das Kind ist da. Die Wehen sind ja nicht das Ende, sondern die Wende. Und das, was dann kommt, das neue Leben, das wird alles Vorherige überstrahlen. Bald ist es geschafft, das neue Leben ist da, und so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Das wird alles, was vorher an Leiden und Schmerzen da war, bei weitem überstrahlen. Es ist geschafft. Das neue Leben ist da. Die Erlösung, die Vollendung der Welt. Und so ermutigt uns Jesus, nicht einfach ängstlich wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, so auf die Schrecken der Zeit zu starren. Nein, sondern er ermutigt uns vielmehr mutig und freudig und fröhlich, das Evangelium zu verkündigen, bis er kommt. Und das ist ja auch eine Verheißung, das ist ja auch ein Zeichen der Zeit. Er sagt es so: Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Verehrte, das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Aber in unserer Zeit erfüllt sich diese Verheißung. In über 2000 Sprachen ist die Bibel übersetzt. Und mit Radio, Fernsehen, Internet geht das Evangelium bis in die entferntesten und verschlossensten Gebiete dieser Erde. Und wir sind Zeugen, wir erleben das mit. Ich glaube daran, bald kommt Jesus wieder. Ob wir es noch erleben werden? Ich weiß es nicht. Ich will nur nicht selber einer von denen sein, die irgendwelche Vermutungen aufstellen. Aber vielleicht will Gott das ja sogar, dass jede Generation glaubt, sie ist die letzte. Vielleicht will er das, um in uns diese Erwartung zu erwecken. Jesus, komm, ja komm bald wieder. Adventszeit ist die Zeit der Erwartung. Wenn wir in Liebe das Kommen Jesu erwarten und ihn darum bitten, dann gibt uns das Kraft, auch Schweres auszuhalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Amen.